Hallo und gratuliere dir, du bist bei 4Runners Network gelandet. Good People, Good Stories, statt täglich neuer Skandale. Also, besuch unsere Homepage, dort triffst du viel mehr gute Dinge als sonst irgendwo. Lösungen, Ideen und Innovationen, Masterclasses und die besten Stories zum Wandel. Werde auch du ein 4Runner und besuche uns auf 4runners.network. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Wie sieht die Infrastruktur von morgen in Österreich aus? Straßen, Schienen, digitale Netze, aber auch Energieversorgung und Bildung. Wer sind die Menschen, die heute schon an morgen denken? Welche Herausforderungen warten auf uns? Und in welche Richtung wollen wir uns bewegen? Sei dabei und lass uns unsere Zukunft gemeinsam gestalten. Auf 4Runners Network, der ESG- und Infrastrukturplattform.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, Seherinnen und Seher von 4Runners Network. Egal, ob ihr uns jetzt auf der Homepage zuseht oder auf Apple oder Amazon oder Spotify diesen Podcast hört. Heute haben wir ein Thema, das ziemlich komplex ist. Wir haben allerdings einen Gast da, der es nicht weit hatte. Und ich begrüße bei mir heute den Martin Pfeiffer. Servus.
Servus, Christoph.
Ja, der Anlass, ja, wie wir uns in diesen Podcast da heute hineingeatert haben faktisch, ja, hat die jetzt so 1,5 Tage Recherche gekostet. Und zwar war das eine Pressemeldung, SafeNet startet. Ja, und zwar, Rufzeichen davor und danach, Europa braucht digitale Unabhängigkeit bei Netzen und Routern. Und es startet jetzt in Berlin unter den Linden sitzen die eine Sovereignty for European Network Technology Platform. Da nehmen einige Firmen, die man kennt, daran teil, Devolo, Fritz, Lancom und TDT. Und das Ziel, Europa muss die Kontrolle über seine Netze und die digitale Infrastruktur behalten. Behalten hat mir einmal irritiert, darum bin ich zu dir, dem Techniker, gekommen. Ja. Beginnen wir einmal mit den Firmen. Was für Firmen sind das? Also Devolo, Fritz, Lancom oder Lancom und TDT. Was erzeugen die?
Ja, servus Christoph, danke für die Einladung. Bin noch ein bisschen geplättet von der Anreise, hatte über den Gang sozusagen zu gehen. Wir teilen uns ja das Büro. Vielleicht kurz zu mir. Martin Pfeiffer, 47 Jahre alt, bin hier im 14. aufgewachsen. Wir haben hier die Jägerwald-Studios im 14. Bezirk und bin dem treu geblieben. Bin auch seit 10 Jahren erst aus Wien draußen, war da eigentlich ein Urbenzinger. Habe in meiner frühesten Kindheit mit Fußball begonnen, habe dann das eine oder andere Profi-Erlebnis haben dürfen. Und bin dann aber relativ rasch, so Mitte der 2005er, 2000er Jahre, also 2005, 2006, eigentlich vom Fußball dann weggekommen durch Verletzungen, durch verschiedenste Umstände und habe dann nicht mehr das Netz getroffen, sondern die Netze gebaut. Ja. Bin seit 20 Jahren Inhaber von verschiedensten Unternehmungen im Bereich Telekommunikation, am Rande auch IT und genau, wir haben uns jetzt die Mühe gemacht und aufgrund dieser Pressemitteilung einmal geschaut, wo führt uns die Reise hin in den souveränen europäischen Netzwerken in der Telekommunikation.
Naja, dann, da steht Router, du hast einen Router mitgebracht, ja, zeige ja, mal das Ding.
Also das ist auch einer dieser Initiative, ja, also das ist eine klassische Fritz-Box, ja, also damals noch vom Hersteller AVM aus Berlin, die jetzt, also da waren die drei Gründungsmitglieder noch dabei, die haben jetzt verkauft, bleiben aber am Standort Deutschland und sind in der Regel das Netzwerkabschlussgerät, also der Router, das Home Gateway, das der Otto Normalverbraucher, wenn er bei einem der großen ISPs, also ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die großen Netzwerkausstatter,
nenn ruhig Namen.
Also wenn man bei ja, A1 oder bei ja, Spuso, die jetzt der Alternativ ja, sind, kein eigenes Netz haben, aber dort auch operieren, oder auch bei Innonet Electronic, um ein paar kleinere auch zu nennen, aber auch die Magenta, damit sich keiner benachteiligt fühlt, in Wien vielleicht die Wienenergie, in Graz vielleicht die Greenstream oder wie auch immer, die bekommen diese Fritzbox als Netzwerkabschlussgerät.
Und jetzt für die absoluten IT- und Netzwerkamateure, allen voran für mich. Ja. Was kann dieses Gerät, was hat dieses Gerät mit Datentransparenz und Datensicherheit und Europa zu tun?
Nun, also das Erste, was zu sagen ist, ist, dass dieser Hersteller in Europa produziert. Ja, wir werden, glaube ich, noch nach dem Inhalt irgendwann gefragt. Ja. Gibt es Inhalte in diesem Router, in diesem Gerät, das unter Umständen nur aus Europa kommen kann? Ich glaube, den Punkt haben wir noch auf der Agenda. Ja. Dieses Gerät ist in Wirklichkeit der Verkehrspolizist am Ende des Netzwerks eines Anbieters. Ja, also A1 hat in seinem Core-Segment, in seinem Core-Netzwerk Router und Switche stehen. Dieses Gerät übersetzt sozusagen alles, was da reinkommt, von draußen in dein Wohnzimmer. Macht WLAN, macht LAN, das heißt netzwerkgetrieben über Funk oder über Kabel gebunden. Und dieses Gerät ist sozusagen ja, der Verkehrspolizist in deinem Wohnzimmer oder in deinem Schlafzimmer oder wo auch immer, weil es gleichzeitig auch eine Firewall ist. Das heißt, es versucht auch etwaige Schäden, die du aufgrund deiner Usability, die du gerade machst oder wo du gerade surfst oder wo du gerade hin willst, sagt halt zum Beispiel auch das Inkommende, nein, das darfst du nicht.
Okay, das betrifft dann Hackerangriffe oder
Malware? Ja, Hackerangriffe wären wahrscheinlich einen Layer drüber oder drunter, wie man auch immer das sehen möchte. Also das wird eher beim Anbieter dann schon abgefangen. Ja. Aber auch A1 ist ja nicht vor Cyberangriffen immun, auch die hatten einen schon. Also das ist dann nicht so lustig. Also es ist tagtäglich so, dass es Cyberangriffe gibt und da versucht sich eben die Europäische Union dann mit gewissen Gesetzen, die dann natürlich jedes souveräne Land selbst in der EU gestalten muss, abzusichern.
Aber wir sprechen jetzt bei Devolo, Fritz, ja. Lenkom und TDD von ausnahmslos gentechnikfreien europäischen Firmen.
Ja, das sind in dem Fall sind es Deutsche. Es gibt noch eine litauische, glaube ich, Deltonica, das ist ein Industrie-Router-Erzeuger, ja. Die alle in der EU ansässig sind, korrekt. Und das schon sehr lange. Ja. Also Fritzbox ist der Marktführer im User-Bereich. Lancom ist zum Beispiel ein Anbieter für Funktechnologie, hängt in vielen öffentlichen Bereichen auch. Also das sind schon Player. Es gibt dann noch ein paar, die sind in dieser Initiative nicht dabei. Das wäre dann Ericsson und Nokia, kennt man früher von Nokia Handys, die sehr, sehr viel nicht am User-Markt tätig sind, sondern eher im B2B-Markt. Die sind dann sozusagen für die Netze zuständig, die dir das Service bis zu dir ins Haus oder in die Wohnung oder ins Wohnzimmer bringen.
Aber es ist Teil unserer Infrastruktur, Klammer auf kritisch, Fragezeichen, ja. Genauso wie ja. Wasser, Strom etc., weil ohne Datenverkehr absolut. Läuft eigentlich.
Absolut. Also ich würde mittlerweile Telekommunikation auch zu den sogenannten Krisis, also zu den ja. kritischen Infrastrukturen zählen, weil ohne denen geht gar nichts.
Okay. Jetzt sagen die, unser Ziel ist es von der SafeNet, Europa muss die Kontrolle über seine Netze und die digitale Infrastruktur behalten. Und das ist meine Frage, ja, nachdem ich tagtäglich mit Silicon Valley zu tun habe, nachdem ich Temu mit Badeschlapfen heute beschmeißt, nachdem ich gestern mir welche wo angeschaut habe, nicht bei Demo, ja, kann Europa etwas behalten, das es vielleicht gar nicht hat, nämlich die Kontrolle über seine Netze und die digitale Infrastruktur. Ist das ein realer Zustand? Haben wir die?
Da tue ich mir schwer. Also behalten tue ich mir sehr schwer. Wer heute die Topologie der Netzwerke kennt, weiß, dass sie sehr stark China-lastig sind, sehr stark US-Amerika-lastig sind. Zwei Hersteller, die jeder kennt, ist Cisco, amerikanischer Hersteller. Und es gibt die Huawei und ZTE, also sehr große Player aus China. Die komplett aus den Märkten rauszuhalten, muss man sich anschauen. Die Regularien gehen dorthin. Gibt verschiedene Verordnungen, Richtlinien, mittlerweile auch Gesetze. Ich glaube, dass Europa sich schwer tun wird, überhaupt Stichwort KI-Rechenzentren, cloud-basierte Lösungen, da sind die Hyperscaler sicher fast nicht zu verdrängen, aber ich lasse mich auch eines Besseren belehren. Also es gibt natürlich Mittel und Wege, das ist natürlich über Verbote, Regularien, sonstige Themen, die auf nationaler Ebene einfach besprochen werden müssen und dann in weiterer Folge natürlich von der EU kommen muss. Wie das genau ausschaut, kann ich dir nicht beantworten, Christoph. Da wäre ich der Wunderwutzi. Im Moment ist es so, dass selbst Leute, die im Programmieren extreme Koryphäen sind und aus Österreich kommen, eher abwandern als hier bleiben.
Da sprechen wir von Anthropic, oder?
Zum Beispiel.
Ja, ist leider so. Schauen wir uns einfach mal die Massen an, was ich mal da durchgelesen habe, die da bewegt werden. 93% des europäischen Internetverkehrs laufen über Router. Und du hast...
Ich würde sogar weitergehen. Ja? Diese Zahl kommt mir, ich konnte sie nicht verifizieren. Man müsste mir jetzt sagen, welche 7%, und da sprichst du wahrscheinlich jetzt auf den Mobilfunk, also das ist aufgesplittert, glaube ich, auf 93% genau. Und 7%. Mich würde interessieren, wie die 7% berechnet worden sind, weil theoretisch geht jeder Verkehr über einen Router. Also selbst wenn ich im Mobilfunk jetzt Daten absondere und Daten erzeuge, was ja Sinn und Zweck des Internets ist, dann rennen die auch irgendwann einmal im Netzwerk über Router. Und diese Netzwerke bei den großen Mobilfunkanbietern haben wiederum ein Fabrikat und meistens sind das überhaupt im Backbone, also in den Netzen der Carrier-Strukturen, meistens chinesische Fabrikate oder amerikanische.
Also kann man jetzt rückschließen, dass die SafeNet und diese deutschen Firmen, die das jetzt gegründet haben, dahin ihre Strategie gelegt haben, nämlich in der Europäischen Union ein Bewusstsein zu erzeugen, nehmt europäische Router und nur europäische.
Ja, davon gehe ich aus, möchte aber nur sagen, dass diese Fabrikanten oder diese Erzeuger in Wirklichkeit ja nur on the edge sind, das heißt, die sind beim Kunden direkt, das sind keine Netzwerkausrüster. Das heißt, hier geht es darum, um Fritzboxen beim Kunden sicherzustellen, dass die sozusagen als letzte Weiß von dieser Initiative kommen.
Aber um dir möglicherweise zu folgen, das heißt europäische Datentransparenz, Netzwerksouveränität, da ist die Scheibe viel, viel größer von Playern, die daran
absolut. Absolut.
Mitmachen.
Absolut, ja, absolut.
Und kurze Depression, so traurig es klingt, es ist immer noch verdammt viel China drin, verdammt viele Rohstoffe von irgendwo aus der Welt. Also das wäre unmöglich. Das muss man jetzt sehen als Teil des globalen World Wide Webs, wo das halt mal so
ja,
ist.
Ich glaube auch, dass diese Dinge eigentlich woanders angesiedelt sind. Ja, ich glaube, dass hier in Wirklichkeit, weil das europäische Netz, was soll das überhaupt sein? Wir haben allein in Österreich sehr, sehr viele Glasfaserinitiativen. Da bauen sehr, sehr viele Unternehmen Netze. Die haben alle ihre Komponenten eingebaut, haben teilweise Betriebshilfe aus anderen Ländern, womöglich sind die noch aus der EU, dann top, womöglich noch aus der Region, wunderbar, dann sind wir wieder bei der Regionalität. Aber am Ende des Tages, glaube ich, geht es darum, um Lieferketten, um Resilienz zu bilden in der Cyberkriminalität, all diese Dinge, kritische Infrastruktur abzusichern. Und ich glaube, das ist sehr wohl möglich. Also ich glaube schon, dass wir es schaffen können, sozusagen die Backdoor- oder Managementsysteme, die nach Hause funken, wie damals IT, dass man die im Griff bekommen kann. Da bin ich mir nicht sicher, ob man den Markt so verknappen muss, um das zu schaffen. Das weiß ich nicht, da bin ich vielleicht nicht wahnsinnig nerdy, um das in die letzte Bit und Byte erklären zu können. Aber das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass es notwendig ist, dass Europa sich hier ein bisschen auf die Hinterfüße stellt und sagt, wir wollen da jetzt endlich auch für Tatsachen sorgen und nicht nur Trittbrettfahrer sein oder die Hyperscaler nachlaufen, sondern das ist möglich, glaube ich. Aber wenn ich mal wir haben uns ja Zahlen rausgesucht, also wenn ich mir hier nur anschaue, was KI-Rechenzentrumskapazitäten im EU-Schnitt bedeutet, dann sind wir bei 4% weltweit. Also wir sind theoretisch nicht mal auf der Landkarte.
Das heißt, 4% der Masse an KI-Rechenbewältigungen finden in Europa statt, der Rest woanders.
Richtig, oder Chipfertigung, 10%.
Okay.
Und andersrum gedacht, wie viel unserer Daten sind eigentlich bei den großen US-Hyperscalern angesiedelt? Sind wir bei 70%. Das heißt, diesen Trend umzukehren, das ist ein Mammutakt. Und wenn ich mir dann schon anschaue, wo die Gesetze, Richtlinien, EU-Toolbox, das heißt, wie komme ich hier technisch, wie komme ich lieferkettenmäßig von den Chinesen weg, weil das ist ja immer der Aufhänger gewesen. Ich glaube, da geht es gar nicht so sehr um die Amerikaner. Dann tue ich mir schwer. Wie soll das funktionieren? Wo sind die Förderungen? Wo sind die Substitutionsprogramme? Wie bekomme ich jetzt als zum Beispiel, nehmen wir unsere A1, jetzt gar nicht uns als kleinen Player, aber wie bekomme ich eine Armada, ein Array an Geräten aus dem Netz und neue hinein? Das ist ein unglaublicher betriebswirtschaftlicher Aufwand. Das ist wirklich Geld. Und da fehlt mir die Fantasie. Weil der Gesetzgeber sich ja auch da komplett hinausnimmt und sagt, wir machen eine Richtlinie, wir machen ein Gesetz, umsetzen musst das du.
Aber ich glaube, es sind ja nicht nur die Gesetze, die ein Hebel sein könnten. Es könnte auch ein Hebel sein, wenn wir in Europa ähnlich attraktive Produkte hätten, wie eben eine europäische KI, wie ein europäisches Meta, also Facebook, Instagram, TikTok, whatever. Und solange diese amerikanischen, chinesischen, ich nenne es jetzt sozialen oder asozialen Medien, ja, bei uns den Ton angeben und Stunden der täglichen Produktivität oder uns wegnehmen, sehen wir eigentlich schwarz. Ja.
Tut mir wieder schwer. Was bedeutet das dann, wenn wir das groß denken? Ja? Eigene KI, eigene soziale Netzwerke, Schnittstelle, Daten sammeln zu Modellen, die wir selbst dann betreiben als Europäer. Ist da der Zug schon abgelaufen? Also ich frage jetzt die Frage, die du nicht beantworten kannst und ich genauso wenig, aber wer beantwortet uns diese Frage? Ist da die Politik Treiber? Heißt, werden zuerst mal die Rahmenbedingungen geschaffen und findige Unternehmer setzen sich dann drauf? Ist Österreich zu klein? Muss das eine paneuropäische Initiative sein? Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Ich tue mir das sehr schwer. Ich bin ein sehr kreativer Mensch, bin seit 20 Jahren Unternehmer. Ich habe für mich immer wieder die Frage gestellt, wo gehen wir als nächstes hin? Hier fehlt mir komplett der Approach, wie es so schön auf Neudeutsch heißt.
Es gibt immer wieder Versuche an euch da draußen. Ich habe kürzlich ein Frühstück mit der Caroline Gaga-Palfi gehabt, einer Unternehmerin, die versucht, ein europäisches Nachhaltigkeitsnetzwerk auf Social-Media-Basis aufzubauen. Orbis, ja, ist gut gemacht, ist interessant, ja, nur alleine, es fehlt natürlich die eine oder andere Werbe-Zig-Million, ja, um das Ganze auch entsprechend auszurollen. Mit der Vorsprung, ja, von diesen Medien, von der KI und so weiter, beträgt zwischen 10 und 15 Jahre. So ist es nun mal.
Ja. Wie gesagt, ich komme aus dem Fußball. Es gibt wunderbare Initiativen, die mit Daten, KI, mit wunderbaren Skalierungseffekten sogar arbeiten können. Meistens scheitert es dann am Venture Capital. Oder wenn dann das Geld da ist, kommt das wieder von Übersee. Also am Ende des Tages sind die Shareholder dann wieder ganz woanders. Deswegen nochmal, ich stelle die Frage wirklich provokant. Wie soll das aussehen? Wie soll die europäische Initiative am Ende des Tages aussehen? Und wo wollen wir hin? Wollen wir als Blueprint die Hyperscaler nehmen? Wollen wir als Blueprint Huawei nehmen, weil die zigtausende Patente haben, die technologiegetrieben immer neue Produkte machen? Das fehlt komplett. Ich möchte hier niemanden schlecht machen. Ericsson, Nokia, die brauchen sich von niemandem verstecken. Die sind mindestens genauso gut wie die Amerikaner oder Chinesen. Aber am Ende des Tages, wie machen wir es? Das ist die Kernfrage. Wo kommt die Finanzierung her? Wer ist dann am Ende der Treiber? Und wo wird angesiedelt? Weil das, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, das Ganze wird in Frankreich gemacht oder in Deutschland, passiert die Wertschöpfung dort, passieren die Arbeitsplätze dort? Also wer dealt das aus? Spannende Frage, ich habe keine Antwort darauf.
Ja, also jetzt aus dem schließend, was du sagst, ist das ein langer, harter Weg, ja, den man gehen muss. Und vielleicht gibt es auch das eine oder andere Produkt, sei es eine gute soziale Plattform oder die bessere KI-Version. Auch da gibt es ja immer wieder Dinge, die es gibt viel mehr als ChatGPT und Claude. Ja. An euch da draußen, schaut euch mal her, was auch immer an. Ja. Da ist auch vielleicht eine oder andere Europäer dabei. Und warum nicht versuchen, diesen Weg zu gehen? Wenn man
absolut. Ich glaube, wir müssten, jetzt bleibe ich wieder im Fachjargon, leer darunter anfangen. Ja. Wir müssten, glaube ich, mal bei der Bildung anfangen. Und ich möchte jetzt da keine Grundsatzdiskussion lostreten, weil es einfach zu nichts führt. Ich glaube nur, eine gewisse Bildung, und da sind wir auch wieder bei Cyber Security, da sind wir bei Dingen, wie verhalte ich mich am Netz, im Netz. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute glauben, in der Anonymität des Internets bin ich rechtsfrei. Ja? Stichwort Hass im Netz, da gibt es ja viele Diskussionen jetzt auch im Moment gerade. Ich glaube, uns fehlt es auch schlichtweg ein bisschen an Bildung. Ich habe manchmal das Gefühl, die Kombination aus zu viel Regularien und zu wenig Bildung ist ein großer Hemmschuh.
Bleiben wir gleich bei dem Punkt stehen. Du bist Papa von 4 Kindern. Du weißt um die Gefahren des Netz. Wie gehst du mit denen um? Die befinden sich teilweise ja auch in einem durchaus kritischen Alter, was die Bewusstseinsbildung betrifft.
Ganz schweres Thema, war ich nicht vorbereitet drauf. Aber ich versuchte eine sehr emotionale Antwort zu geben, weil ich denke, da ist kein Platz für irgendwelches Herumschwafeln. Ich finde es ganz geschissen. Also das, was unsere Kinder da ausgesetzt sind, sobald sie ein elektronisches Device in die Hand gesteckt bekommen, ist ganz schlimm. Alles wird schneller, alles wird irgendwie unverbindlicher. Ich versuche, die Kinder zu schützen, indem ich ihnen Handyzeit kürze. Das ist eigentlich im Gegensatz dazu, dass wir unsere Kinder sehr offen erziehen wollen und sie sehr, sehr viel selbstbestimmt machen sollen. Diese Brücke zu schlagen ist extrem schwer auch für uns Eltern, weil die Kinder ganz einfach auch Argumente haben, die gut sind, Argumente haben, die zählen. Nur mit Verboten zu arbeiten ist für mich auch absolut hinderlich in der Entwicklung. Ich habe keine Antwort drauf. Am Ende des Tages versuchen wir so spät als möglich den Kindern Handy, Tablet, sonstige Themen zu geben. Das geht nicht mehr, weil ja am Ende des Tages ich Bildung fordere in diesem Segment und sie schon in der ersten Gymnasiumsklasse ein Tablet bekommen zum Unterricht, was ich prinzipiell gut finde, bei meinen eigenen Kindern dann wieder sage, sind wir zu früh dran? Ja. Ich denke nein, weil man kann heutzutage gar nicht schnell genug in die Bildung im digitalen Raum einsteigen, ist meine Meinung. Und ich glaube, wenn wir da ansetzen, haben wir auch wahrscheinlich schneller Experten, schneller Leute, die sich besser auf dem Terrain des Netzes bewegen. Und ich sehe das bei meiner Frau und ich liebe sie heiß und habe sie im gleichen Jahr kennengelernt, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Sie war ein großer Anker und kommt aus einem ganz anderen Bereich, nämlich aus dem sozialen pädagogischen Bereich. Aber sie hat so mit elektronischen Dingen gar nichts am Hut und dann tut man sich heute schon wirklich schwer.
Okay, also auch Ablenkung bieten. Es gibt ja immer noch Fußball und Vereine, die viel wertvolle Zeit verschlingen, ja, nämlich die gehen in die Kondition oder sei es Musik oder whatever. Ja,
toll, Musik, ja.
Nächste Frage, wir machen einen Blick in den Forderungenkatalog, weil schlussendlich war ja diese Pressemeldung von SafeNet der Ausgangspunkt für unsere Diskussion, da musst du mir auch ein bisschen helfen, nämlich eine Forderung, was Beschaffung betrifft. Behörden, Kritisbetreiber und öffentlich finanzierte Einrichtungen sollen auf vertrauenswürdige europäische Netzwerktechnologie setzen, flankiert durch Austauschincentives und Programme für Hochrisiko-Hardware. Okay, wenn ich so eine Forderung aufstelle, dann mache ich es vielleicht auch so, dass der Maderli kapiert, in dem Fall, ich habe es nicht kapiert, du hast recherchiert.
Ich habe recherchiert und macht ja dann am Ende auch wieder Sinn. Also es gibt ja eine neue Verordnung, das ist die NIS-2-Verordnung. Ja. Das ist die Netzwerk- und Internetsicherheitsverordnung, die aus einer Richtlinie und einer alten Verordnung, weil sie heißt NIS-2, es gab also NIS ursprünglich, jetzt langsam ein nationales Gesetz gegossen wird. Das heißt, da geht es eigentlich im Grunde darum, dass man die Cybersecurity-Resilienz fördert. Es gibt Meldefristen für Cyberattacken bis hin zur Haftung. Ich meine, das ist nicht zu groß, also das ist keine juristische Sendung, aber am Ende des Tages geht es darum, wer meldet was, wie schnell, welche Unternehmen und welche Krisis, also welche Krisenunternehmen müssen da wann und wie schnell melden und welche Haftungen kommen noch auf Geschäftsführer und Gewerbetreibende zu, und die sind massiv, ja, sind ziemliche Strafen dahinter. Und aufbauend auf dieses Lieferketten- oder Logistikgesetz im Cyberraum haben dann diese Erzeuger natürlich jetzt eine Initiative gegründet, weil ein Teil davon ist natürlich, Komponenten aus Europa zu kaufen. Und da kommt natürlich jetzt der betriebswirtschaftliche Geist. Ich verkaufe meine Produkte, wenn es schon darum geht, Cybersecurity herzustellen. Die haben sich eben zusammengeschlossen unter den Linden in Berlin, um ihre Produkte als sozusagen EU-tauglich und mit Zertifikat. Wir sind sozusagen die Devices, die für diese Sicherheit gerade stehen können. Die Frage, die sich mir jetzt nur stellt, ist, wie diese Komponenten dann wieder rein aus europäischem Fabrikat sein wollen, weil, soweit ich weiß, seltene Erden wachsen nicht bei unserem Baum. Ja. Silizium und Lithium und was da auch noch alles dazukommt.
Das wird also spannend. Das Verknappungsspiel könnte nach hinten weitergehen, aber meine Frage war jetzt an dich, sollten sich da andere europäische, du hast von Litauen gesprochen, von Frankreich gesprochen,
ich finde ja. Also eine Organisation innerhalb der Europäischen Union, und da denke ich jetzt auch an Ericsson, an Nokia, gibt es ja noch viel mehr, dass sich die sozusagen zusammenschließen zu einem europäischen Erzeugernetzwerk in der Cybersecurity, finde ich toll.
So, vielleicht ist diese Frage schon beantwortet, aber nachdem diese Aussendung so komplex ist, ja, lese ich noch einen Punkt vor. Priorität und Risikobewertung, Router- und Netzwerktechnologien müssen in der aktuellen Diskussion um mehr Souveränität und Sicherheit des digitalen Ökosystems als prioritärer Sektor anerkannt werden. Das heißt, diese lieben kleinen Router stehen gar nicht ganz oben, was kritische Infrastruktur betrifft, wenn ich das richtig...
Genau, und sie wollen eigentlich nichts anderes. Das ist die Übersetzung, dass auch ihre Geräte sozusagen in diese Sichtweise, in diese Verordnungen, in diese Leitlinien hineinkommen.
Du hast es vorher schon angesprochen, die Toolbox der EU. Was müsste eine Router- und Network-Security-Box, das ist eindeutig eine Forderung, können? Technisch, wie aber auch rechtlich.
Also, ich habe mir das auch wieder angeschaut, weil die EU-Toolbox, die kannte ich noch von 2020, die ist natürlich auch immer wieder adaptiert worden. Und was ich interessant finde, sind mehrere Dinge, die da im strategischen und auch im technischen Maßnahmenkatalog hinterlegt sind. Vielleicht kann ich die kurz einmal vorlesen, dann muss ich sie nicht sozusagen aus dem Kopf wiedergeben. Bewertung von Risikoprofilen. Das heißt, es muss sozusagen jeder Mitgliedstaat für sich selbst bewerten oder sozusagen gemeinsam bewerten, ob anhand von objektiven Kriterien diese Zulieferer ein Hochrisiko sind oder nicht. Ja. Finde ich spannend, weil wo sind die objektiven Kriterien? Die konnte ich irgendwie nicht verifizieren. Ausschluss von Hochrisiko, das kennen wir. Also es gab ja damals, Amerika hat ja Huawei ausgeschlossen vom Markt, und also es wird da leichter bei Kernnetzwerkkomponenten, das was ich vorher gemeint habe, mit das hat jeder irgendwo, also riskant eingestufte Lieferanten zu beschränken oder auszuschließen. Ja. Vermeidung von Monokulturen finde ich wirklich interessant. Also es soll sozusagen Mobilfunkbetreibern untersagt werden, nur mit einem Lieferanten zusammenzuarbeiten. Das heißt, die Diversifizierungsmaßnahmen müssen da gezeigt und aufgelegt werden und jeder muss das nachvollziehen können.
Findest du das gut oder nicht gut?
Ich finde es gut, dass mehrere Anbieter, also es hat Vor- und Nachteile. Ja. Es ist natürlich eine Kostenstruktur, die schlecht ist für den Anbieter, weil er dann nicht mit einem verhandeln kann über alle seine Standorte oder über das gesamte Netzwerk. Andererseits ist es natürlich krisensicherer, das ist auch klar. Ja. Die Stärkung nationaler Kontrollbefugnisse, das heißt, die Regierungen müssen gesetzliche Befugnisse erhalten und im Ernstfall den Netzbetrieb einschränken. Das finde ich als problematisch. Also immer, wo das Stichwort einschränken, abdrehen oder sonstige Themen kontrollieren kommen für Netzwerke, sind wir schon wieder in Wirklichkeit bei denen, die wir eigentlich ausschließen wollen, und das halte ich für problematisch. Aber der Punkt ist drinnen. Spannender sind noch die technischen Maßnahmen. Ja. Weil da geht es wirklich um Vorgaben, die jetzt einmal rein nur die Mobilfunker betreffen, aber die werden sich da wahrscheinlich auch nicht wirklich freuen, weil die Betreiber müssen jetzt strikte Basissicherheitsvorkehrungen beim Aufbau der Netzarchitektur und der Virtualisierung, also Virtualisierung bedeutet Cloud-Infrastruktur, einhalten. Das heißt, die bekommen jetzt Vorgaben, wie sie ihr Netzdesign machen müssen. Also ich stelle mir das schwierig vor, wenn ich das meinen und du kennst den Technikchef, sage, er muss jetzt noch anhand von EU-Vorgaben oder österreichischen Vorgaben sein Netzdesign wählen, dann springt er mir so hoch kann das gar nicht hoch sein, das Dach da.
Weil es enorme Kosten erzeugt oder vielleicht Vorgaben hat.
Weil es einfach so ist, dass ein Unternehmer oder jemand, der für einen technischen oder einen anderen Betrieb verantwortlich ist, sich selbst mit den Teilen, die er gut findet und mit denen er leben kann und die er gut betreiben kann, einfach umgehen möchte. Und wenn dann jemand anderer dir das vorgibt, dann wird es schon schwer. Ist auch meine Meinung. Also
ein bisschen nach Betriebsgeheimnis oder Betriebs-Know-how.
Richtig, und da kann man sich auch absetzen von...
verwässert werden würde.
Genau, so sehe ich das auch. Also das ist etwas, muss man abwarten, was das dann auch wirklich wird. Ja. Gut, dann kommen die strikten Zugriffskontrollen, das heißt das Management muss und so weiter. Software-Integrität, Patch-Management, das heißt es muss gesichert sein, dass bei Updates und Software-Bereitstellungen und so weiter verifiziert dokumentiert wird. Das ist für mich klar, das ist auch gut so. Und Sicherheitszertifizierungen, das heißt einfach ISO-Zertifizierungen oder sonst was, muss durchgeführt werden. Spannend. Also die Leitlinien finde ich gut und auch nicht. Das kann man sehen, wie man möchte. Ist natürlich wieder eine ziemliche Regulierung. Also das muss man ganz klar sagen. Gegenüber anderen Märkten werden wir dann wahrscheinlich nicht nur zum Vorteil reguliert. Das muss man sagen. Ja.
Möglicherweise auch die Endpreise für die Kunden, egal ob B2B oder B2C.
Das geht Hand in Hand. Das geht sicher Hand in Hand, weil es ist ein Mehraufwand. Es sind Dinge, die begrüße ich. Es sind aber auch Dinge dabei, wieder mit, die sehr stark nach Einschränkung bzw. ja, der Korridor verengt sich ein bisschen hin zu Vorgaben, die man unter Umständen vielleicht nicht so gern macht. Ja.
Du hast.
Aber entschuldige, was mich noch mehr interessiert ist, es geht gar nicht so sehr, dass der europäische Markt sich verstecken muss vor anderen Playern. Mir geht es eher darum, wer kümmert sich um die Technologiegetriebenheit. Ich habe es angesprochen, Huawei hat zigtausende Patente. Wer stellt das für Europa sicher? Wer ist die Stelle oder wer ist der das macht? Und die zweite Geschichte ist, wenn wir schon alle ausschließen von unserem Markt, und das ist für mich in Ordnung, weil es vielleicht Gründe und gute Gründe gibt, wer bezahlt die Umrüstung? Das wird die Frage sein, die Unternehmer dann stellen.
Ja, aber da sprechen wir im Großen und Ganzen vom Thema Innovation, so als Dachthema. Und damit wir nicht ganz desperat sind, Hagenberg bei uns, ja, oder Sepp Hochreiter an der Kepler-Uni, ja, es passiert ja doch etwas.
Immer, wir müssen uns gar nicht verstecken. Ja. Wir waren nur ein bisschen faul. Ja. Also da haben andere sozusagen die Technologie getrieben und wir haben dann monetär und auch von allen Erfindungen profitiert. Das war so. Ja. Also wir haben gesagt, Huawei hat das gut gemacht, das nehmen wir. Und der Preis ist auch noch spitze, naja, dann nehmen wir gleich 5 von diesen Komponenten statt nur 2, weil die sind nicht so günstig. Das war der Markt.
Du nennst immer Hyperscaler, also die Großen der Branche. Ja. Du weißt, ich bin Fischer, Umweltschützer, und jetzt habe ich kürzlich eine Pressemeldung gesehen, ja, wo die Google-Chefin auf einem Acker stand, ja, und sich gefreut hat, dass ich glaube in Froschberg oder wo auch immer, ja, wird Google eine Serverfarm bauen, Rechenzentrum, und dort gibt es die Traun, da gibt es die Enns, da gibt es etliche Flüsse, die wahrscheinlich auch eine gewisse Begehrlichkeit wecken. Wir sind immer noch ein wasserreiches Land, ja, obwohl es gerade ein bisschen mau ausschaut. Ja. Findest du das cool, dass der Larry Brin, ja, das ist der Gründer von Google, ja, der nicht einmal weiß, wo Oberösterreich ist, da ein Rechenzentrum bauen kann? Weil es entstehen, glaube ich, läppische 100 oder 90 oder 120 Arbeitsplätze. Das ist für Oberösterreich ja nichts, weil in Oberösterreich hat eine bessere Schlosserei schon 100 Mitarbeiter, ja, ist ein absolut wahnsinnig fleißiges, innovatives Volk. Ja.
Tue ich mir schwer. Also Prinzipiell, ich finde es immer gut, wenn es Initiativen gibt. Ich finde es immer gut, wenn Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Politik sonnt sich natürlich darin. Ob Kosten Nutzen für, wie du sagst, Umwelt, andere Dinge gegeben ist, das bezweifle ich. Ja, ich glaube, das.
Bei knapp 100 Arbeitsplätzen sicher nicht. Naja, wir enden. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, halbe Stunde, 40 Minuten lang aufgeklärt, belehrt, selber diskutiert. Machen wir jetzt am Schluss noch einmal so für euch da draußen, ja, so eine kleine Handlungsanweisung, ja, für einen Gebrauch in euren Firmen, für einen Gebrauch privat oder innerhalb eurer Familie. Was sind für dich, ja, zusammengefasst, könnte man einen eigenen Podcast machen, aber wirklich knackig zusammengefasst, die wichtigsten Faktoren für Sicherheit im Netz, auch außerhalb jetzt der Routerwelt?
Bewusstsein schaffen, auf Profis setzen, das sind absolut das A und O. Bildung, bildet euch weiter, schaut euch, auch wenn das nicht euer Metier ist und wenn das ein bisschen so wie ein spanisches Dorf wirkt, schaut euch Themen an. Es gibt wirklich tolle Erklärvideos. Wenn ihr euch im Netz bewegt, seid euch sicher, ihr seid nicht allein. Es ist so, dass man immer irgendwo, irgendwie Daten sammelt. Seid euch dem bewusst. Nutzt die Multifaktor-Authentifizierung. Macht nicht nur Passwort und schon gar nicht immer das Gleiche überall. Ja. Als Unternehmen setzt auf Profis. Macht das nicht nebenbei. Wir sind im Datenzeitalter angekommen. Macht nicht den Fehler und denkt euch, ach, das bisschen, was ich da habe als Elektriker, als Gaswasser-, Heizungs-, Sanitäranlagen-, Monteur, das brauche ich alles nicht. Nein, spart's nicht am falschen Ende. Es ist meine Empfindung, dass ganz, ganz viele sich einfach ungeschützt im Netz bewegen und noch dazu glauben, es ist ein rechtsfreier Raum und das ist er nicht. Macht eure Hausaufgaben, schaut, dass ihr euch wirklich Erklärvideos anschaut und als Unternehmer wirklich Hilfe von Profis suchen, anders geht es nicht mehr.
Ja, schöne Schlussworte vom Martin, liebe Hörerinnen, Hörer, Seherinnen, Seher. Wenn ihr mehr zum Thema Europa, Datensouveränität, KI, Datensicherheit, Transparenz wissen wollt, hört auch in unsere Podcasts mit dem Nikola Neskovic oder mit der Civka Ovčarova. Da seht ihr, dass uns das wirklich ein Anliegen ist. Es ist ein Teil der Nachhaltigkeit und es gibt Good People mit Good Stories, die wir da immer wieder vorstellen. Deine war ganz besonders nett heute, lieber Martin. Danke, dass du bei uns warst.
Danke, Christoph. Jetzt gehen wir auf den Kaffee.
Jawohl.